Inside Campus Wieselburg.
Der Podcast von Studierenden für Studierende.
In der heutigen Inside Campus Wieselburg Podcast-Folge dreht sich alles um das Thema Gründungsfuck-ups und wie du sie im besten Fall verhindern kannst. Falls du dich gerade fragst, wer gerade zu dir spricht, ich bin Patrick und moderiere stellvertretend für mein Team Reflect diese Podcast-Folge. Ja, beginnen wir mal mit der Kernfrage. Was sind überhaupt Gründungsfuck-ups? Ganz simple und kurze Antwort. Gründungsfuck-ups sind Fehler, die im Rahmen einer Gründung passiert sind. Dabei ist aber wichtig zu erwähnen, dass bei der Thematisierung von Fuck-ups die Lernmöglichkeiten und das Wachstum und nicht die Schuldzuweisung von Fehlern im Fokus einfach stehen. Und ja, es wäre ja ultra langweilig, wenn ich jetzt einfach erzähle, was sein könnte und was du nicht tun sollst, aber das macht wenig Sinn. Und vor allem wären wir beide nach der Folge wahrscheinlich eher enttäuscht. Damit du und ich das Beste aber aus dieser Podcast-Folge rausholen können, habe ich keine Kosten und Mühen gescheut. Deshalb darf ich zwei tolle Gäste herzlich willkommen heißen. Philipp Orell und Philipp Wohlmuth von WeFlex. Die beiden sind ehemalige Studenten. Ihr Unternehmen steht für Verkehrssicherheit und Sichtbarkeit. Das Hauptprodukt von WeFlex sind Flexclips, die deinem Fahrrad, könnte man eigentlich so gut sagen, ein Upgrade ins 21. Jahrhundert geben. Und Stand 2023 haben die beiden Burschen plus 1,5 Millionen Stück ihrer Clips verkauft. Herzlich willkommen.
Hallo.
Hallo.
Ja, jetzt wo wir die Anmoderation haben, muss ich gleich zu Beginn unbedingt die Frage stellen, die sich womöglich die Hörerinnen dieser Podcast-Folge auch stellen. Wie schafft es euer Umfeld, euch namentlich auseinanderzuhalten? Habt ihr irgendwelche fancy Namen oder ist der eine immer Philipp O. und der andere Philipp W.?
Also mein Spitzname ist generell Woli. Von dem her, meine Freunde sagen eigentlich alle Woli zu mir. Somit ergibt sich das Problem nicht. Er ist eigentlich meistens Philipp.
Du, oder? Genau, oder für oder dich Fipsi.
Für Fipsi, ja, fix. Aber natürlich, wenn wir wohin kommen und die Leute kennen uns noch nicht, dann sorgt es immer für Verwirrung, egal wo.
Ja, genau, aber es ist auch ein guter, ja, ein Icebreaker, sage ich mal, die zwei Philips. Und dann fragen sie sich gleich mal, okay, passt, von wo
seid
kennt
ihr Brüder?
Euch? Das ist aber auch, stimmt, eine klassische Frage. Seid ihr Brüder? Optisch vielleicht ja, im Herzen definitiv, biologisch gesehen nein.
Oh, das war schön gesagt. Ich muss sagen, die Zuhörer sehen euch leider nicht, aber optisch könnte man euch echt einfach als Bruder abstempeln. Vollkommen.
Definitiv.
Danke.
Ja, alright. Ich würde vorschlagen, wenn es für euch passt, damit die Zuhörerinnen euch auseinanderhalten können, einfach mit den Spitznamen, also Woli und Philipp, einfach weiter voranschreiten im Podcast. Dann können wir das auch gut auseinanderhalten. Im Endeffekt, bevor wir tief in die Welt der Gründungsfuck-ups eintauchen, lasst uns mit einem schnellen Quiz beginnen, um euch besser kennenzulernen. Ganz wichtig, schnelle Entscheidungen, kein Nachdenken, nur euer Bauchgefühl. Und ich würde sagen, ihr macht das immer nacheinander, dass ihr diese Fragen beantwortet. Das heißt, Woli wird beginnen und Philipp kommt dann einfach gleich danach. Seid ihr bereit?
Auf jeden Fall.
Perfekt. Ganz kurz noch dazu zu sagen, Frage 5 Sekunden circa. Einfach so drinnen, dann würde ich die nächste Frage immer stellen. Aber starten wir rein, genau. Katze oder Hund?
Hund.
Ebenfalls Hund.
Morgenmensch oder Nachteule?
Kommt auf, Morgenmensch.
Definitiv Nachteule.
Buch oder Film?
Film.
Stadt oder Natur?
Natur.
Ich glaube auch, insgesamt gesehen Natur.
Kaffee oder Tee? Sehr eindeutig. Planung oder Spontanität?
Planung?
Ja, ich würde auch eher Planung sagen, mit so einem Einzel. Spontanität.
Sommer oder Winter?
Sommer.
Sommer.
Digital oder analog?
Digital.
Digital.
Solo-Abenteuer oder Teamarbeit?
Solo-Abenteuer.
Ah, okay. Und als krönenden Abschluss, Risiko oder Sicherheit? Okay. Jetzt, wo wir einfach einmal so einen kleinen Einblick in euch als Menschen haben, würde ich auch sagen, wir lassen einfach nichts mehr anbrennen. Wir starten einfach gleich rein, wir springen ins kalte Wasser rein. Wenn ihr beide zurückdenkt an eure Gründung und die Jahre nach der Gründung, was waren für euch so die größten Fuck-ups bis jetzt? Wo sagt ihr, danke für die Erfahrung, aber brauche ich nicht mehr, beziehungsweise da hatte ich den größten Lerneffekt für mich selber eigentlich?
Ja, willst du beginnen, darf ich?
Beginnen einfach mal.
Passt.
Sehr gut. Also ich glaube, eines der größten Fuck-ups in unserer Gründungsphase war relativ schnell nach dem Gründen. Wir haben ja im August oder beziehungsweise Ende Sommer angefangen mit unserem Online-Shop und sind online gegangen. Und da waren wir halt in sehr kurzer Zeit sehr erfolgsverwöhnt, weil alles einfach super funktioniert hat. Wir sind ständig sold out gewesen. Wir konnten uns gar nicht mehr vor Bestellungen retten, mehr oder weniger. Und haben halt ein wirklich schnelles Wachstum in kurzer Zeit zurückgelegt. Bis hin zum Dezember, wo dann der Dezember wirklich das beste Monat war und wir natürlich auch gesagt haben, hey cool, es hat das Uni-Projekt auf der Couch begonnen und hat jetzt innerhalb von einem halben Jahr halt richtig Gas gegeben und war richtig cool. Und dann kam zum ersten Mal der Jänner. Also sprich, zum ersten Mal haben wir, da wir auch ein saisonales Produkt haben, haben wir saisonale Löcher quasi zu spüren bekommen. Und das Problem war, dass wir damals im Dezember, weil ja eben alles so gut lief, hatten wir damals auch die größte Warenbestellung überhaupt von unseren Reflektoren. Haben wir, glaube ich, damals 500.000 Clips bestellt, weil, wie gesagt, das war alles sofort ausverkauft, dachten uns ja einfach mehr. Bis eben dann der Jänner kam und dann die Nachfrage komplett eingebrochen ist, also bis auf ein Zehntel, würde ich mal sagen, vom Dezember. Das Problem war dann, dass wir halt die Ware auf Lager hatten und dass das Saisonloch aber sehr, sehr lange dauert bei uns. Und das hat uns halt wirklich mehr oder weniger fast das Knack gebrochen. Was bis heute noch zu kämpfen, wo wir bis heute noch zu kämpfen haben, eben mit dem saisonalen Loch. Ich meine, mittlerweile haben wir zwar ganz gute Überbrückungen gefunden, aber ich glaube, das war so eines der größten Fuck-ups, die uns, wie gesagt, fast das Knack gebrochen hätte gleich zu Beginn. Und das war natürlich auch schwer, da mal wieder das Ganze ein bisschen auf die Reihe zu bekommen, weil natürlich, wenn da mal ein riesiges Loch in Cashflow, in sonstiges reingerissen wird, ist es schwierig, da mal wieder Ausgleich zu finden.
Mhm. Ja. Was würdest du sagen, hast du, beziehungsweise was habt ihr daraus jetzt als Lerneffekt mitgenommen für euch, wie man das womöglich präventieren kann?
Naja, also lernen kann man daraus extrem viel und wir lernen auch jetzt jedes Jahr noch immer von Saison zu Saison dazu. Aber natürlich, so wie am Anfang erwähnt, ob Planung oder Spontanität, und bei solchen Sachen geht es definitiv um Planung und um gute Kalkulationen. Und dann lässt sich das auch sicher vermeiden, aber das ist natürlich ein Ding, was erst die Erfahrung und erst im Laufe der Jahre quasi bewiesen werden kann. Und das ist wichtig, eben aus den Fehlern zu lernen und im nächsten Jahr dann oder nächstes Jahr besser zu machen.
Ich kann mir gut vorstellen, ihr habt unglaublich viele Stories. Haut es einfach mal raus damit.
Dann kommen wir gleich zur nächsten Story. Die ist sogar noch früher aufgetreten als jetzt der Fall mit der, sag ich mal, Nachbestellung, mit dem Fail in der Supply Chain Management. Und zwar hatten wir gefühlt nach 3-4 Monaten direkt mal unseren ersten Rechtsstreit. Und zwar, also ich will jetzt den Logistik oder das Logistikunternehmen, den Versanddienstleister nicht unbedingt namentlich nennen, aber ja, ich würde nie wieder wo bestellen in einem Online-Shop, wo mit DPD geliefert wird. Deswegen folgende Geschichte. Wir haben in den ersten Monaten, also in den ersten, glaube ich, 4,5 Monaten 10.000 Kunden aufgebaut. Und anfangs, die ersten 2-3 Monate, haben wir noch selber versendet. Das heißt, bei uns war wirklich jeden zweiten Tag sind wir im Büro gesessen, haben unsere Produkte abgepackt, etikettiert und Co. Das war schön und gut. Und irgendwann haben wir gesagt, okay, passt, wir brauchen Unterstützung. Es muss irgendein Versanddienstleister einfach zu uns ins Büro kommen, diese Päckchen abholen und versenden. Klingt in der Theorie schön und gut. Wir haben einen Vertrag unterschrieben und ja, haben uns Hausnummer erhofft. 5 € pro Sendung beispielsweise. Es wird abgeholt und wird versendet. Schon nach dem ersten Monat ist dann eine Rechnung gekommen, die definitiv etwas teurer war, als wir halt kalkuliert hätten. Haben den Versanddienstleister auch des Öfteren kontaktiert, dass irgendwas mit der Rechnungslegung nicht so klappt. Keine Antwort. Das hat sich dann 2-3 Monate gezogen und auf einmal ging es dann um eine offene Summe von, ich glaube, 40.000, 50.000 Euro. Was halt natürlich in der Anfangsgründungsphase, da kriegt man auf jeden Fall zittrige Hände.
Ja, das ist schon ein Brocken, ja.
Das ist ein Brocken, genau. Hätte uns genauso das Genick brechen können, genauso wie die teure Nachbestellung. Ja, und im Endeffekt haben wir uns dann gerichtlich geeinigt. Also wir sind Gott sei Dank viel, viel besser ausgestiegen, weil wir konnten quasi nachweisen, dass der Fehler jetzt nicht von unserer Seite aus ausgegangen ist. Aber das war auf jeden Fall ein Fuck-up, wo ich mir denke, ja, da müsste man früher entweder rechtliche Schritte eingreifen oder, also ich meine, wir waren proaktiv, wir haben den Versanddienstleister des Öfteren kontaktiert, nachgefragt, warum kostet das jetzt 6,50 Euro anstatt den ausgemachten 5 Euro beispielsweise. Weil ja, bei 10.000, 15.000 Sendungen mal 1,50 kann man sich dann halt auch ausrechnen. Und wie gesagt, wir haben dann einfach die offenen Rechnungen nicht beglichen, weil einfach etwas falsch war. Also das war auf jeden Fall der erste große Fuck-up, sage ich mal. Aber Gott sei Dank sind wir da heil aus der Sache rausgekommen. Wir haben Gott sei Dank gute Anwälte.
Okay, das heißt, also ich habe da jetzt schon so ein bisschen das Erfolgsrezept, um diesen Fuck-up zu meistern, herausgehört. Einfach gute Anwälte haben im Endeffekt bei sowas generell immer wirklich gut mit Anwälten abgestimmt sein, die in jedem Step, wenn man sich was mit Lieferanten ausmacht, einfach die involvieren und womöglich das Ganze einfach auch nochmal rechtlich mit einem separaten Vertrag oder sowas, mit einem zusätzlichen Vertrag absichern
müssen. Also man kommt relativ schnell rein in das Ganze, dass im Business halt sehr schnell einmal was über einen Anwalt gehen muss einfach. Und das merkt man sehr schnell, dass man sich einfach ja nicht anders zu helfen weiß, weil dann geht Unternehmen gegen Unternehmen. Meistens gewinnt dann der Größere, wenn man jetzt nicht keinen rechtlichen Beistand hat oder sonstiges. Und das ist einfach super wichtig, auch im Unternehmertum sich rechtlich einfach gut abzusichern und halt gute, starke Partner an der Seite zu haben.
Cool. Ich muss sagen, danke euch schon einmal für die ehrlichen und wertvollen Einblicke. Ich finde das Thema unglaublich interessant, spannend und bin mir sicher, dass man aus solchen Erkenntnissen unglaublich viel auch mitnehmen kann. Deshalb würde ich auch sagen, lasst uns gleich weitermachen mit der nächsten Frage. Was würdet ihr sagen, sind die häufigsten Fehler, die bei einer Unternehmensgründung beziehungsweise die Jahre nach der Unternehmensgründung gemacht werden? Und gleich im Anschluss vielleicht auch, was ratet ihr angehenden Gründerinnen und bestehenden Unternehmerinnen, um diese Fehler zu vermeiden?
Also was ich jedem neuen Gründer prinzipiell rate, ist, sich vielleicht nicht ganz so aufs Produkt zu fokussieren. Also in der Entwicklungsphase auf jeden Fall und da, wo man Produkte entwickelt und konzeptioniert, noch nicht. Also da auf jeden Fall einen Fokus aufs Produkt zu legen. Aber nachdem wir Menschen sind, die aus dem Marketing kommen, jeder, der da im Raum sitzt, ist Marketing-Experte mehr oder weniger. Und da sehen wir die Dinge einfach anders. Ja? Aber es hat nicht jeder Marketing studiert. Und es gibt einfach ganz, ganz viele Startups da draußen, die super coole Produkte oder Dienstleistungen haben, die vielleicht jahrelang ein Produkt entwickeln, sich dann aber, wenn es wirklich marktreif ist und wenn das Ganze gelauncht wird, dann zu sehr aufs Produkt verlassen. Die denken, hey, ich habe da jetzt Jahre reingesteckt, die sehen nur die Vorteile und das ist super innovative, weiß nicht, Trinkflasche aus irgendwas, ist ja wurscht, was auch sein mag, ja, aber das dann zu transportieren an die Konsumenten, dass die das auch verstehen, was da das Coole daran ist und was da wirklich, warum die jetzt 50 Euro für eine recycelte Trinkflasche aus gebrauchten Stühlen kaufen sollen. Ja. Also das
der
ist dann,
war gut.
Was?
Der war gut.
Danke, danke, danke. Nein, also einfach ein bisschen mehr aufs Marketing zu achten und auf die Vermarktung danach, weil halt, wie gesagt, Gründer sind einfach immer überzeugt von ihrem eigenen Produkt, aber es müssen halt nicht die Gründer sein, sondern die Konsumenten im Endeffekt. Und das ist das, was ich den meisten jungen Gründern rate, die vor allem nicht aus dem Marketingbereich kommen.
Was könnte ich angehenden Gründer, Gründerinnen empfehlen? Also ich bin ja so ein analytischer Mensch, ich jongliere ganz viel mit Zahlen. Und uns ist auch aufgefallen, natürlich, also wir haben in den ersten paar Monaten 10.000 Kunden aufgebaut, gleich 100.000 Euro Umsatz gemacht. Da kommt man sich natürlich mega, mega gut vor, sage ich jetzt mal. Also Ego-Push hoch 1000. Aber was man halt nicht vergessen darf, ist, als neu gegründetes Startup, man hat halt noch keine Steuerberatung und diverse andere Dinge. Man kennt sich da steuerlich gesehen noch gar nicht aus, was dann halt für vielleicht Nachzahlungen auf einen zukommen. Und deswegen gehen auch viele Startups in den ersten 3 Jahren halt zugrunde, weil das legendäre dritte Jahr, sage ich jetzt mal, da kommen dann die ganzen SVS-Nachzahlungen, da wird dann halt wirklich mal berechnet, hey, wie viel Umsatz bzw. Gewinn habt ihr in den ersten 3 Jahren gemacht oder im ersten Jahr. Und dann kann es auf einmal dazu kommen, dass man tausende Euro für die Sozialversicherung nachzahlen muss und das bricht halt vielen Startups wirklich das Genick. Das heißt, ein Tipp unsererseits, auf jeden Fall finanzielle Planung, dass man halt auch, ja, Reserven hat und einfach Rückstellungen bildet, weil es wichtig ist, dass man nicht irgendwie auf einmal mit riesengroßen Rechnungen konfrontiert ist, die man nicht zahlen kann, die den kompletten Cashflow vernichten, die vielleicht sogar dazu führen, dass man dann irgendwie notgedrungen vielleicht irgendein Anlagevermögen loswerden möchte. Deswegen, ja, finanzielle Planung und Rückstellungen bilden Rücklagen, das ist extrem, extrem wichtig, einfach damit man auch, ja, sage ich mal, gesund wachsen kann als Unternehmen. Nur weil man in ein paar Monaten gleich mal extrem viel Geld macht, dann heißt das noch nicht, dass man dieses Geld auch wirklich gleich verdient hat und sich in die Tasche stecken kann und da groß auf den Putz hauen kann, sondern man sollte einfach, ja, mit Bedacht an die ganze Sache rangehen und sich auch vor allem steuerrechtlich informieren. Ich meine, wir leben in Österreich, da haben wir nicht den niedrigsten Steuersatz, da kommen ganz, ganz viele Ausgaben auf einen zu, mit denen man halt gar nicht rechnet am Anfang. Von daher, ja, ist da quasi auf jeden Fall Acht drauf zu legen.
Ja, auch noch immer ganz gerne den jungen Gründern rate, dass sie sich auf die größten Hebeln konzentrieren sollen am Anfang. Das war bei uns auch, wir haben uns zwar wahrscheinlich auf die richtigen Hebel konzentriert, aber war wahrscheinlich auch viel Intuition dabei einfach. Aber jetzt so im Nachgang wissen wir halt, welche Hebeln groß sind und welche eher klein sind, die vielleicht auch wichtig sind, aber jetzt nicht gerade in der Gründungsphase super, super Priorität haben. Und da sich einfach auf, wie gesagt, Marketing, auf den Verkauf, auf Feedback von Kunden auch ganz, ganz wichtig, weil wenn ein neues Produkt auf den Markt kommt, heißt das noch lange nicht, dass es ausgereift ist. Und da einfach in der Gründungsphase halt wirklich schauen, dass man Feedback bekommt von Kunden, schauen, dass man seine Marketing, seine Kommunikationsstrategie demnach immer wieder anpasst und auch aktualisiert. Und dann nach ein paar Jahren, wo das Produkt dann auch wirklich eine Markt, wie soll ich sagen?
Reife?
Ja, nicht Reife, aber eine Bestätigung vom Markt sozusagen hat, dann halt ist es super wichtig, auch weiterzuentwickeln und da einfach ständig weiterzumachen. Weil dann kann man wirklich schön skalieren und schön aufbauen, stufenweise. Aber wie manche das machen, halt von Anfang an gefühlt alles zu machen und dann irgendwie sagen sie, hey, sie geben jetzt 10.000 Euro aus für eine A4-Seite Werbung in der Kronenzeitung und dann wundern sie sich, es ist aber nicht so viel zurückkommen wie gedacht. Das kann man halt ein, zwei Mal machen vielleicht, aber ja, das verschlingt halt sehr, sehr viel Geld und Fehler können sehr teuer werden in der Gründungsphase.
Vollkommen, vollkommen. Aber ich würde wahrscheinlich im Allgemeinen sagen, man lernt einfach auch unglaublich viel. Also das Lehrgeld, was man dafür zahlt, bringt einem wissensmäßig wahrscheinlich persönlich auch noch einmal viel, kann ich mir gut vorstellen. Vor allem, ja, wenn man mal 10.000 Euro verbrennt oder 20.000 mit einer falschen Werbung zum Beispiel, tut natürlich weh. Aber ich glaube, man lernt sich selber dann auch noch einmal emotional anders gut kennen.
Das sowieso. Absolut.
Aber ja, weil du vorher auch noch gesagt hast, wegen der Finanzplanung, dass man nicht alles auf den Kopf wirft, auf den Schädel haut, beziehungsweise aus dem Fenster raushaut. Ich glaube, das ist aber auch so die Kunst eines guten Unternehmers, dass man sagt, hey, ich bin so diszipliniert und leg mir das Geld auch wirklich zurück und verprass das jetzt nicht einfach.
Ist auf jeden Fall ein guter Plan. Haben wir jetzt auch nicht immer so umsetzen können, weil natürlich lässt man sich da, sage ich mal, von dem Ego ein bisschen reiten und dann hat man diese Erfolgserlebnisse und man muss Erfolgserlebnisse auch feiern, sonst sind sie halt auch nichts wert. Aber halt alles irgendwie mit Bedacht und wie gesagt mit guter Planung und Disziplin gehört da genauso dazu, weil ja ohne Disziplin lässt sich halt nichts erreichen, da müssen wir glaube ich nicht drüber diskutieren. Ein Tipp hätte ich trotzdem noch, weil viele, viele Gründerinnen natürlich am Anfang muss man reinhauen, viel arbeiten und gefühlt alles machen. Aber was wir auch im Nachhinein gesehen gut gemacht haben, ist, dass wir so schnell wie möglich vieles automatisiert haben. Also wir sind jetzt keine Finanzexperten, deswegen haben wir so Sachen wie Buchhaltung, Steuern etc. gleich mal alles ausgelagert, damit wir da erstens im Nachgang keine Probleme bekommen, damit wir nicht irgendwie eine Finanzprüfung bekommen, sondern das machen andere. Da haben wir auch einen guten Workflow mit der Steuerberatung quasi aufgebaut, wie wir das so effizient wie möglich gestalten können, dass sie einfach ja Zugang zu unseren Rechnungen haben, zu den ganzen Belegen. Das kann ja teilweise sein, dass da tausende Bestellungen in der Winterzeit kommen und wie gesagt, die PayPal-Berichte mit 150 Seiten müssen halt auch durchgearbeitet werden. Und ja, das ist halt nicht unser Themenfeld, das ist nicht unser Spezialgebiet, deswegen haben wir das ausgelagert. Des Weiteren natürlich auch den Versand, auch wenn es zu einem Fuck-up geführt hat mit besagtem Versanddienstleister. Aber jetzt momentan ist es so, dass wir halt ein sogenanntes Fulfillment Center haben in Deutschland und in Österreich. Dort werden Bestellungen, wenn sie vor 12 oder 13 Uhr quasi eingehen, am selben Tag noch versendet, ansonsten danach. Das heißt, die Lieferzeiten liegen bei uns zwischen 1 bis 3 Tagen. Also das ist so Amazon-Niveau. Am Anfang haben wir doch auch sehr, sehr viel Zeit investiert, um wirklich manuell zu versenden. Natürlich spart man sich da ein bisschen Geld, aber es geht sehr, sehr viel Zeit drauf. Und ja, wir haben auch noch diverse andere Dinge automatisiert, lassen uns genauso von künstlicher Intelligenz unterstützen und so können wir es quasi mit unserem Lean-Management-Ansatz schaffen, zu zweit plus einem Mitarbeiter halt den ganzen Laden überhaupt zum Laufen zu bringen und halt auch zu erhalten. Ja. Deswegen der Tipp ist, so schnell wie möglich, wenn das Ganze mal funktioniert, das Projekt, sich nicht zu sehr auf die operativen Sachen quasi zu konzentrieren, sondern diese irgendwie auszulagern, zu versuchen, dass das, ja, Hilfskräfte, andere Spezialisten quasi ausführen, natürlich gegen Geld, aber man erspart sich Zeit und diese Zeit kann man dann in strategische Sachen investieren, also strategische Ausrichtungen und Co., weil sonst geht man in seinem eigenen Geschäft einfach unter. Man hat ja gewöhnlich auch die Scheuklappen auf, was teilweise vielleicht auch gut ist, weil man ja auch spezialisiert ist in dem, was man macht. Aber aus anderer Sicht gesehen muss man natürlich auch die Augen offen halten und irgendwie so einen 360-Grad-Blickwinkel beibehalten, um halt auch irgendwie wachsen zu können, zu innovieren und Co. Mhm.
Weiterer Punkt, was ich noch ganz gerne ergänzend sagen würde, vor allem zu dem vorigen Thema, quasi ja, man soll sich auch mal gönnen und mal auszahlen oder was auch immer. Wir haben zum Beispiel in den ersten 2 Jahren sehr, 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 sehr viel Geld ausgegeben für Fortbildungen und für diverse Mentoring-Programme. Also wir haben da wirklich, um es auch an einer Zahl zu nennen, über 50.000 ausgegeben, nur für Fortbildungen, die uns natürlich auch, die wir uns auch auszahlen hätten können, ja, was auch ganz nett ist, aber was tue ich damit, wenn ich sonst nicht weiterkomme? Also das war für uns beide sehr, sehr schnell klar, dass wir den Gewinn, den wir haben, reinvestieren quasi ins Unternehmen und das war auch sicher einer der Gründe, warum wir so schnell in kurzer Zeit wachsen haben können und auch unser Know-how uns einfach ja teilweise gekauft haben, weil es gibt nun mal in der Businesswelt gibt es 2 Optionen, entweder du kommst selber drauf über die Jahre oder über eine längere Zeitdauer oder du kürzt das ab und kaufst dir halt Know-how von diversen Agenturen, Coaching, Dienstleistern etc. Und das hat halt sehr, sehr gut funktioniert von uns. Dadurch ist auch unser Startup-Netzwerk im deutschsprachigen Raum eigentlich extrem schnell gewachsen, weil wir natürlich auch viel im Austausch waren mit anderen Startups. Und das bringt einfach am allermeisten. Also der Austausch und sich gegenseitig unterstützen und pushen. Und das ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig, dass man da sehr schnell, vor allem als Startup-Mensch, dass man da sehr schnell in diese Bubble reinfindet und halt auch Anschluss findet. Glaube ich, wirklich essentiell und ausschlaggebend für den Erfolg des Startups.
Voll, das würde eigentlich genau auch wieder auf das einzahlen, was ihr vorher gesagt habt, eigentlich mit Hebelwirkung, weil im Grunde genommen, man hebelt ja das Wissen dann wunderschön aus, indem man nicht über Jahre hinweg diese Erfahrungen macht, was jetzt keine falsche Herangehensweise ist, aber wenn man schneller natürlich zu seinem Ergebnis womöglich kommen will, dann nimmt man halt Seminare, Coachings etc. in Anspruch.
Genau.
Ja. Einen Tipp hätte ich vielleicht auch noch. Also wir leben Gott sei Dank in so einem wunderschönen Land wie Österreich, wo es auch ganz, ganz viele Förderungen gibt. Und wir beraten ja auch, also wir sind beraterisch tätig, einfach weil wir uns schon ein gewisses Wissen, sage ich mal, angehäuft haben im Bereich digitales Marketing, Branding und Co. Und so unterstützen wir auch kleinere, aber auch größere Unternehmen, sowohl bei der Erstellung, Konzeptionierung von Kommunikationskonzepten, Werbungen und so weiter und so fort. Und was wir gemerkt haben, ist, dass gefühlt keines dieser Unternehmen irgendwie auf Förderungen zurückgreift, obwohl sie eigentlich dürften. Und bei uns war es auch so, dass die Expansion nach Deutschland, was eigentlich parallel mit unserem Marktstart begonnen hat, weil wir nicht nur in Österreich verkauft haben, sondern gleich mal in Deutschland, konnten wir halt auch Förderungen nutzen, die uns einfach, ja, sage ich mal, unsere Profitabilität verdoppelt haben. Und da muss man einfach nur gut informiert sein oder die Zeit investieren, um sich das rauszusuchen, was es gibt. Also Österreich ist wirklich sehr förderfreudig, sage ich jetzt mal, und unterstützt wirklich jede Idee, jede Expansion. Und da muss man einfach nur mal ein bisschen recherchieren, die Sachen einreichen und dann sollte das eigentlich kein Problem sein. Also wir waren selber verwundert und ich glaube, ich kann wirklich für uns beide sprechen, dass so wenige Unternehmen wirklich auf Förderungen zurückgreifen oder auf Institutionen wie zum Beispiel die Niederösterreichische Beteiligungsgesellschaft, die gerne auch mal in kleine Startups, aber auch in große industrielle Unternehmen investiert, Bürgschaften verteilt und so weiter und so fort, einfach um ein schnelleres, besseres oder auch gesünderes Wachstum zu ermöglichen.
Mhm. Unglaublich interessant. Ich muss sagen, ich finde es immer auch sehr erschreckend, wie schnell die Zeit vergehen kann, wenn es um ein cooles Thema geht, wofür man dann auch brennt. Ich würde sagen, wir sind eigentlich auch schon fast am Schluss angekommen. Ich würde jetzt einfach noch einmal die Key Takeaways aus unserem, in Anführungszeichen, Interview thematisieren. Das heißt, was sich der Zuhörer, die Zuhörerin mitnehmen kann, sind auf der einen Seite Marketing, Vertrieb, Kundenbewertungen, speziell in dieser Gründungsphase, sind unglaublich wichtig und teils einfach auch viel wichtiger als das Produkt selber perfekt zu entwickeln. Also genau. Womöglich auch so ein bisschen das Pareto-Prinzip mit einfließen lassen.
Wollte ich gerade sagen. Lieber mit einem 80% fertigen Produkt an den Markt gehen und die letzten 20% noch irgendwie verbessern, optimieren, innovieren mit Kundenfeedback, anstatt dass man da jetzt noch 2 Jahre investiert, um ein wirklich fix fertiges Produkt oder eine Dienstleistung auf den Markt zu bringen, wo man aber noch keinen Proof hat von der Zielgruppe, ob das wirklich so angenommen wird.
Produkt ist im Endeffekt nie fertig.
Das war schön gesagt, muss ich sagen. Es gibt nie das perfekte Produkt, denke ich mir. Der Austausch, Seminare und Coachings in Anspruch zu nehmen, für einen selbst als Boost noch einmal schneller im Business voranzukommen, schneller zu wachsen und daraus zu lernen. Nächstes eben Automatisierung, wo es eben möglich ist, Buchhaltung zum Beispiel, in dem Zusammenhang dann eben auch einen Steuerberater einfach auch schon mit heranziehen, bei wichtigen wertschöpfungskettenspezifischen Aktionen, wie zum Beispiel bei euch Lieferanten und sowas, da auch wirklich immer einen Anwalt mit heranziehen und in jedem Step, wo es geht, eigentlich mit einschließen. Förderungen sind ein wichtiges Thema, was man als Gründer auch speziell in Österreich sehr privilegiert ist, was man gut annehmen kann. Aber da im Allgemeinen einfach auch die Förderungen nutzen, die im Land verfügbar sind.
Richtig, weil im Endeffekt ist das halt ein ultimativer Wettbewerbsvorteil gegenüber der Konkurrenz aus vielleicht nicht Österreich.
Und abschließend auch noch Planung und Kalkulation, also Forecasting, was ich jetzt rausgehört habe, eben damit man nicht auf seinem Lagerstand sitzen bleibt, sondern einfach nach der Zeit auch schön plant, beziehungsweise operativ die Dinge dann eben auch auslagern, damit man sich strategisch einfach nur mehr komplett aufs Unternehmen fokussieren kann und am Unternehmen arbeitet und nicht im Unternehmen.
Korrekt, genau. Das hast du jetzt schon gesagt.
danke. Sonst für den Zuhörer, für dich als Zuhörer oder Zuhörerin, es ist ganz wichtig, Fehler sind komplett menschlich im Endeffekt. Fehler sind da, um gemacht zu werden, sind als Lernmöglichkeit einfach da und jeder macht Fehler. Die Person, die sagt, dass sie keine Fehler macht, die lügt im Endeffekt. Und deswegen ist es auch umso wichtiger, Fuck-ups einfach zuzugeben, das zu thematisieren, egal ob du in einem Unternehmen arbeitest oder selber in einem Unternehmen gründest. Im Endeffekt einfach solche Sessions zu machen, zu schauen, okay, hey, wo gibt's Fehler, was können wir daraus lernen, was haben wir daraus gelernt, was haben wir da falsch gemacht im Endeffekt, aber nicht mit Schuldzuweisung. Also wenn man es zusammenpackt, in einem Wort, einfach eine Fehlerkultur zu etablieren. Und das ist eben auch mein Appell an dich als Zuhörerin, einfach auch Fehlerkultur in dein Leben aufzunehmen und einfach mal generell zu integrieren und zu leben. Genau. Ja, abschließend würde ich sagen, danke euch beiden für eure Zeit und für die wertvollen Einblicke. Ich habe es eh schon oft gesagt. Unglaublich interessantes Thema, wirklich. Ich wünsche euch auf jeden Fall noch unglaublich viel Erfolg auch weiter für WeFlex und ich bin gespannt, was man von euch noch hören wird.
Dankeschön, danke für die Einladung und schönen Abend.
Wir sagen auch danke und wir freuen uns auch schon auf die Meilenstein-Präsentation im April.